Ja, guten Morgen. Falls jemand noch Plätze suchen sollte, hier vorne gibt es noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ihr müsst nicht stehen, es gibt noch Plätze, nicht auf dem Boden sitzen, ihr könnt euch auch vorne hinsetzen. Genau. Ja, ich stehe heute relativ spontan hier vorn, deswegen hatte ich jetzt nicht mehr die Zeit, eine neue Predigt vorzubereiten, weil eigentlich hätte der Michi heute die Predigt halten sollen und auch wollen. Er ärgert sich sehr, dass es heute nicht kann. Jetzt müsst ihr mit einer von mir aufgewärmten Predigt leider Vorlieb nehmen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich habe die ursprünglich mal 2017 gehalten, auch am Ostersonntag, und jetzt halte ich sie heute nochmal. Genau. Ich würde gern zu Anfang aber noch beten und könnt gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können, dass wir daran denken können, was du damals getan hast. An Karfreitag haben wir daran gedacht, dass du für uns gestorben bist, und heute können wir uns daran erinnern, dass du nicht im Grab geblieben bist, dass der Tod dich nicht halten konnte, sondern dass du wirklich auferstanden bist und dass du lebst. Vielen Dank dafür. Bitte hilf uns, auf dein Wort zu hören, hilf uns zu verstehen, was du uns heute Morgen zu sagen hast, und gib mir auch die richtigen Worte. Amen. Genau, und falls jemand noch eine Übersetzung bräuchte ins Russische, es gibt auch heute eine Übersetzung, also wenn ihr noch Kopfhörer braucht, da hinten gibt es noch welche, hoffe ich. Genau, hinter der netten Dame mit den hellen Haaren. Ja, wir haben in der 12. Klasse, schon ein paar Jahre her bei mir, haben wir in Englisch mal ein Gedicht gelesen, das ich heute noch auswendig kann. Ich werde es nicht aufsagen, weil es auf Englisch ist. Aber in dem Gedicht, da formuliert dieser Dichter in sehr drastischen Worten seine eigene pessimistische Sicht auf das Leben. Er beschreibt darin die Sinnlosigkeit des Lebens und dass jede Generation der nächsten Generation ihr Elend, ihre Not, ihren ganzen Jammer mitgibt. Und es geht so weiter von Generation zu Generation zu Generation und so weiter. Und dieses Elend, diese Not, das wird immer schlimmer. Genauso wie der Meeresspiegel oder der Grund des Meeres immer weiter abfällt, je weiter man sich von der Küste entfernt, desto tiefer wird das Meer, und so wird auch das Elend und das Not der Menschheit immer schlimmer. So wird es in dem Gedicht beschrieben, und er kommt dann am Ende zu dem Schluss, dass er sagt, wenn man das alles so betrachtet, dann ist es am besten, sein Leben so früh wie möglich zu beenden und auf gar keinen Fall irgendwie Kinder in diese Welt zu setzen. Ja, das ist eine Sicht aufs Leben. Was kann man über das Leben noch sagen? Der amerikanische Dichter Carl Sandburg vergleicht das Leben mit einer Zwiebel. Er sagt, man schält die Lagen nach und nach ab und manchmal weint man dabei. Und es wird noch schlimmer. Der jüdische Schriftsteller Sholom Aleichem sagt, das Leben ist ein Furunkel auf einer Blase auf einem Krebsgeschwür. Frohe Ostern. Wir wollen heute einen Text lesen, der zuerst mal diese pessimistische Sicht auf das Leben teilt. Aber keine Angst, es wird später auch noch besser. Aber durch das Erste müssen wir durch. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen das Buch Prediger. Und da das erste Kapitel. Wer noch eine Bibel haben möchte, hinten gibt es welche, könnt ihr mitlesen. Genau, ich lese die Verse aus dem ersten Buch, Prediger, erstes Kapitel, die Verse 1 bis 11. Dies sind die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, sagt der Prediger, o Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seiner Mühe, mit der er sich unter der Sonne abmüht? Ein Geschlecht geht dahin und ein anderes kommt. Doch die Erde steht ewig unbewegt. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und eilt an denselben Ort zurück, wo sie aufging. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden. Immerfort kreisend weht der Wind und zu seinen alten Kreisläufen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal fließen, dahin fließen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab, kein Mensch vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Was gewesen ist, dasselbe wird wieder sein. Und was geschehen ist, dasselbe wird wieder geschehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kommt einmal etwas vor, von dem man sagen möchte, siehe, dies hier ist etwas Neues, so ist es doch längst da gewesen in den Zeitläufen, die vor uns waren. Es ist nur kein Andenken an die früheren Zeiten geblieben. Und auch für die späteren, die künftig sein werden, wird kein Andenken übrig bleiben bei denen, die noch später kommen werden. Das ist auch eine eher pessimistische Sicht auf das Leben. Und deswegen habe ich die Predigt heute überschrieben mit »Das Leben ist sinnlos«. Und genauso heißt der erste Punkt auch »Das Leben ist sinnlos«. Später kommt noch ein zweiter dazu. Ich weiß schon, dass Ostern ist, keine Sorge. Das Leben ist sinnlos. Und König Salomo, der dieses Buch Prediger geschrieben hat, ziemlich sicher geschrieben hat, stellt hier die Frage eigentlich, was bringt's? Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Für was ist dieses Leben gut? Menschen werden geboren, Menschen sterben, die Erde bleibt bestehen. Die Erde macht es seit Jahrtausenden mit, dass Generationen kommen und Generationen gehen. Und es macht ihr nichts aus. Sie dreht sich weiter, sie bleibt bestehen. Ganz egal, ob gerade ein Krieg wütet oder ob wir einen Babyboom erleben. Der Erde ist es egal, die dreht sich weiter. Die Sonne geht jeden Morgen auf und sie geht jeden Abend wieder unter. Und es ist auch der Sonne total egal, ob an diesem Tag deine Geburt, deine Hochzeit oder deine Beerdigung war. Ganz egal, sie geht morgens auf und abends geht sie wieder unter. Und auch dem Wind ist es egal, er weht einfach. Und Salomo macht hier jetzt keine exakten wissenschaftlichen Beobachtungen, sondern es ist eher so ein philosophisches Nachdenken über das Leben und über die Kreisläufe des Lebens. Der Wind, der weht nach Norden, dann nach Süden, dann wieder nach Norden. Er hört nie auf, er hat nie ausgeweht. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll, es ist ihm egal. Die Flüsse fließen Jahr aus, Jahr ein, immer wieder ins Meer und es verändert sich nichts. Und genau so sieht er auch das Leben. Es ist irgendwie so sinnlos. Wir stehen morgens auf, wir frühstücken, wir putzen unsere Zähne, wir gehen arbeiten, wir kommen heim, wir essen, wir gehen schlafen. Und so läuft das jeden Tag. Am Wochenende nicht, da gehen wir nicht arbeiten, aber so läuft es dann Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ein oder zweimal im Jahr fahren wir vielleicht in Urlaub und dann ist das Jahr gelaufen und das nächste Jahr beginnt. Das Leben ist einfach eine Wiederholung von immer gleichen Abläufen. Franz Kafka hat mal in sein Tagebuch geschrieben, am Sonntag, den 19. Juli 1910, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, so schlimm finde ich mein Leben eigentlich gar nicht. Ich lebe gern und ich lebe tatsächlich auch gern. Ich mag mein Leben, ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte eine gute Jugendzeit. Ich bin mittlerweile mit einer wunderbaren Frau verheiratet. Wir haben 3 tolle Kinder, die ich sehr lieb habe. Wir haben ein Dach über dem Kopf, ein Auto, das fährt. Wir sind gesund, es geht uns gut. Ich mag mein Leben, auch wenn immer mal wieder Herausforderungen da sind und es nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, aber ich mag mein Leben. Und wenn wir hier die pessimistische Sicht Salomos verstehen wollen, müssen wir wissen, dass er diese Zeilen sehr sicher am Ende seines Lebens geschrieben hat. Da war er sicher schon ein alter Mann und der größte Teil seines Lebens lag hinter ihm. Manche Bibelausleger gehen sogar davon aus, dass dieses Buch Prediger sowas wie ein öffentliches Schuldbekenntnis von Salomo war, das er ja am Ende seines Lebens verfasst hat. Und ja, wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass Salomo in seinem Leben eigentlich alles erreicht hat, was man sich so als Mensch vorstellen kann, was man ja gemeinhin für erstrebenswert hält. Er war überaus klug und weise, er war steinreich, so reich, dass sogar seine Trinkgefäße aus Gold waren. Er hatte sehr viel Macht, er war König von einem großen Königreich. Er war in seinem Reich national und auch international anerkannt und er hatte ein Harem von 1000 Frauen. Er hatte Ehre, Geld, Macht und Sex. Menschlich gesehen hatte er eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Und das im absoluten Überfluss. Und trotzdem kommt dieser Mann, der eigentlich alles hatte, am Ende seines Lebens zu dieser extrem pessimistischen Einschätzung. Alles sinnlos. Das Leben ist ein Haschen nach Wind. Nichts bleibt. Und viele von euch stehen wie ich gerade mitten im Leben oder noch kurz vor der Mitte des Lebens. Aber was ist in 40 oder 50 Jahren? In 50 Jahren werde ich fast 90 sein, wenn ich dann noch lebe. Wie wird mein Leben aussehen, wenn ich so alt bin? Bin ich dann im Pflegefall? Bin ich im Altenheim? Und werde, wenn ich Glück habe, vielleicht einmal in der Woche von meinen Kindern besucht? Was ist dann, wenn das Highlight meines Tages darin besteht, dass die Altenpflegerin vorbeikommt, um meinen Blutdruck zu messen, mir die Medikamente zu geben und zu sagen, Herr Schieker, Sie müssen unbedingt mehr trinken. Das Alter ist ziemlich unerbittlich. Es ist nicht so wie bei einer Krankheit, die ein paar Tage aufs Bett wirft und danach erholt man sich wieder. Nein, das Alter lässt sich nicht kurieren. Es gibt keinen Jungbrunnen, keine ewige Jugend. Und irgendwann wird uns in unserem Leben diese Realität einholen, wo wir merken, jetzt geht es körperlich und auch geistig eigentlich nur noch bergab. Vielleicht mit so kleinen Plateauphasen, aber die Grundrichtung, die ist bergab. Und was ist dann, wenn wir an diesen Punkt kommen und auf unser Leben zurückschauen? Müssen wir dann auch, wie Salomo, sagen, es war alles so sinnlos? Oder gibt es einen Ausweg aus dieser Sinnlosigkeit? Ja, den gibt es, Gott sei Dank, weil Jesus ist auferstanden. Und jetzt kommt es, und jetzt will ich es etwas lauter hören von euch. Der Herr ist auferstanden. Wunderbar. Jetzt verrate ich euch auch die ganze Überschrift von der Predigt. Das Leben ist sinnlos ohne die Auferstehung. Zweiter Punkt, die Auferstehung gibt unserem Leben Sinn. Ich möchte noch mal ganz kurz zu den Gedanken vom Buch Prediger zurückkommen. Die Erde dreht sich ja. Und es ist ja ganz egal, ob Menschen an dem Tag sterben oder geboren werden, ob Kriege geführt werden oder ob eine Impfung gegen Krebs entdeckt wird. Alles läuft vor sich hin und wir alle sind in diesem, sag mal, Mahlstrom dieser ständigen Wiederholungen gefangen. Und wenn Gott jetzt tatsächlich Teil von diesem System wäre, wenn Gott auch auf dieser Erde sozusagen wäre, dann wäre er genauso in dieser Mühle gefangen wie wir auch. Dann wäre er auch diesen ständigen Wiederholungen unterworfen. Dann wäre auch unser Gebet völlig sinnlos, weil Gott dann gar nicht eingreifen könnte, weil er genau denselben Naturgesetzen unterliegt wie wir. Das ist der Glaube von vielen Naturreligionen. Da werden dann Bäume oder Steine angebetet, da werden Göttern Opfer gebracht, damit sie was zu essen haben. Und da fragt man sich, was sind das für Götzen, von denen man Hilfe erwartet, die man aber selber durchfüttern muss? Der Gott der Bibel offenbart sich als einer, der ganz anders ist. Und der Schlüssel für das Verständnis von diesem Buch Prediger liegt in der Formulierung, die da immer wieder drin vorkommt, unter der Sonne. So haben wir es zum Beispiel im dritten Vers gelesen, Prediger 1, Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seiner Mühe, mit der er sich unter der Sonne abmüht? Salomo betrachtet das Leben unter der Sonne und er klammert dabei die Realität Gottes über weite Strecken aus. Wenn wir uns überlegen, dass hier die Sonne ist und wir hier sind, natürlich nicht ganz so nah dran, sonst würden wir verbrennen, aber ich habe nicht so lange Arme, dann ist Gott eben, wo ist dann Gott? Er ist irgendwo ganz, ganz anders nochmal. Er ist nicht Teil dieses Systems, er ist nicht unter der Sonne, sondern weit darüber hinaus. Und weil er eben nicht Teil dieses Systems ist, das wir kennen, das wir erfahren, erleben, deshalb ist er auch in ganz vielen Bereichen ganz außerhalb unserer Wahrnehmung. Und deswegen kann er auch Dinge tun, die wir nach den Naturgesetzen, die wir kennen, einfach für unmöglich halten. Und die Bibel ist voll von Beispielen, in denen Gott tatsächlich eingegriffen hat, wo er sich diese Naturgesetze überwunden hat, sie außer Kraft gesetzt hat. Er hat Feuer vom Himmel fallen lassen, er hat einen Tag um 10 Stunden verlängert, er hat ein Meer geteilt, einen Fluss ohne Staudamm aufgestaut, er hat einen Sturm gestillt, er hat aus Wasser Wein gemacht, Blinde sehend gemacht, Tote zum Leben auferweckt und so weiter. Die Bibel ist voll von Wundern, die uns zeigen, Gott ist eben nicht Teil dieses Systems, sondern er ist außerhalb und er kann aber eingreifen, er tut es auch immer wieder. Er ist eben nicht Teil der Schöpfung, sondern er ist der Schöpfer. Und dieser Schöpfer hat in das Weltgeschehen eingegriffen, ganz nachhaltig. Er ist in Jesus Christus Mensch geworden und doch gleichzeitig hundertprozentig Gott geblieben. In Jesus Christus kam Gott auf diese Welt und hat sich ganz bewusst diesem System unterworfen. Auch diesen Wiederholungen: aufstehen, arbeiten, schlafen, essen, trinken. Der ewige Gott hat sich Raum und Zeit unterworfen. Er hat sich als kleines Baby ganz bewusst seinen Eltern ausgeliefert, war abhängig von ihnen, dass sie ihn füttern, dass er gestillt wird, gewickelt wird. Der Schöpfer des Universums als hilfloses Baby. Das war Weihnachten. Da denken wir daran, dass Jesus auf diese Welt kam. Und ich habe heute oder gestern habe ich einen Spruch gelesen: ohne Ostern wäre Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Und wir kommen noch drauf, was Ostern bedeutet. Jesus wuchs dann auf, er wurde zum Mann, er wurde zum Lehrer Israels. 3 Jahre lang zog er durch das Land, er hat Menschen geheilt, er hat Wunder getan, er hat gepredigt, sodass die Menschen verstanden haben, was Gott von ihnen wollte, was Gott ihnen zeigen wollte. Jesus hat nie irgendetwas Böses getan, noch nicht mal etwas Böses gesagt oder gedacht. Und trotzdem hatte Jesus Feinde. Die religiöse Oberschicht Israels war eifersüchtig auf ihn, weil die Menschen Jesus nachliefen, ihn anerkannten, an seinen Lippen hingen, wenn er predigte. Und diese Eifersucht und dieser Neid, die haben sie blind gemacht für seine Wunder und taub für seine Worte. Sie haben mitbekommen, dass er Blinde sehend gemacht hat, dass er Tote wieder zum Leben auferweckt hat, den Lazarus, der 4 Tage schon im Grab lag. Aber statt zu sagen, dieser Jesus muss wohl tatsächlich derjenige sein, der er behauptet zu sein, nämlich der Sohn Gottes, sagen sie, er ist besessen. Ein Gotteslästerer. Neid und Eifersucht haben sie mehr dazu gebracht, ihn wirklich zu hassen, letztendlich. Und sie haben einen Mordkomplott gegen Jesus geschmiedet. Und dann wurde Jesus, der einzige Mensch, der je über diese Erde ging, der nie etwas falsch gemacht hat, hingerichtet. Er wurde ans Holzkreuz geschlagen, ist einen elenden Tod gestorben. Und als er dort am Kreuz hing, da legte Gott der Vater alle Schuld aller Menschen aller Zeiten auf ihn. Die Bibel sagt uns, dass Jesus am Kreuz zur Sünde gemacht wurde und an Karfreitag haben wir dann noch ein bisschen intensiver darüber nachgedacht, was das bedeutet. Jesus wurde dort am Kreuz zur Sünde. Er wurde zum Mord, zur Vergewaltigung, zum Ehebruch, zum Jätsern, zur Lieblosigkeit, zur Eifersucht, zum Neid, zum Hass, zu jedem erdenklich Bösem und Schlechtem. Dort am Kreuz war Jesus von Gott, dem Vater, verlassen. Er durchlebte die Gottverlassenheit, er durchlebte die Hölle. Und unter der Last der gesamten Schuld der Menschheit ist er gestorben. Aber die Osterbotschaft heißt ja eben nicht, der Herr ist gestorben, sondern der Herr ist auferstanden. Ja, Jesus ist gestorben, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat den Tod besiegt und durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er stärker ist als Tod und als die Sünde. Jesus lebt und er lebt als Sieger über Hölle, Sünde, Tod und Teufel. Jesus lebt und er bietet jedem Menschen das ewige Leben an. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die Worte Salomos im Buch Prediger, dann merken wir, dass der ganze Pessimismus, der in diesen Versen zum Ausdruck kommt, doch daher rührt, dass Salomo eben nur das Leben unter der Sonne anschaut. Und wenn dieses Leben unter der Sonne tatsächlich alles wäre, was wir hätten, dann wäre es eine ziemlich trostlose und letztlich sinnlose Angelegenheit. Dann müssen wir in diesen wenigen Jahren, die wir auf der Erde haben, versuchen, möglichst alles aus dem Leben rauszuholen, herauszupressen. Hauptsache, mir geht es gut, alles andere ist egal. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber dieses Leben hier ist eben nicht die Endstation, sondern nur eine Durchgangsstation. Diese 70, 80 oder 90 Jahre auf der Erde sind nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Aber hier auf der Erde treffen wir die Entscheidung, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. In der Gottesferne oder in Gottes Nähe. Jesus Christus bietet uns das ewige Leben an. Und dieses ewige Leben beginnt schon hier auf der Erde. Für diejenigen, die Jesus als Retter annehmen, die also ihr Leben bewusst in die Hände Gottes legen und ihr Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Für diejenigen fängt das ewige Leben schon hier auf der Erde an, weil sie eben an den gestorbenen und auferstandenen Christus glauben. Wenn man das ganze Buch Prediger liest, dann sieht man, dass Salomo doch immer wieder auch so Ausblicke hat auf Gottes Realität. Und einmal stellt er fest, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, dass im Herzen von uns Menschen irgendwo was ist, das sich nach was Bleibendem sehnt. Nach etwas, das nicht vergeht. Etwas, das nicht Teil von diesem System ist und was von außen kommt. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wie viele Menschen gehen über diese Welt und die haben ganz ähnlich wie Salomo alles, was man sich auf dieser Erde wünschen kann. Und trotzdem sind viele von ihnen todunglücklich. Warum ist das so? Warum stürzen so viele Stars und Sternchen so gnadenlos ab, obwohl sie doch eigentlich alles haben? Weil wir mit dem, was wir unter der Sonne finden, nie wirklich bleibend glücklich werden. Wilhelm Busch hat gedichtet, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Und so ist es. Und deshalb brauchen wir etwas von oberhalb der Sonne, von außerhalb des Systems, damit unser Leben wirklich erfüllt und glücklich ist. Und das ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Oder ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und da spricht er nicht von dem realen Hunger, dem realen Durst, sondern von dem Lebenshunger. Nur er kann unseren Lebenshunger, unseren ständigen Durst nach mehr stillen. Nur er kann uns wirkliche Zukunft und Hoffnung geben. Nur er gibt unserem Leben wirklich bleibenden Sinn. Jesus ist der unveränderliche Fels in der Brandung der Zeit. Er ist das A und das O, das Anfang und das Ende, der Anfang und das Ende. Er ist das einzig tragfähige Fundament unseres Lebens. Und dieses Fundament, das trägt in der Kindheit, es trägt in der Jugend, es trägt mitten im Leben, es trägt im Alter, es trägt, wenn Schwierigkeiten und Krankheiten kommen, und es trägt auch noch im Sterben. Denn für diejenigen, die an Jesus glauben, hat der Tod seinen Schrecken verloren. Weil sie wissen, mein Herr ist auferstanden und ich werde mit ihm auch in Ewigkeit leben. Das Leben ist sinnlos, wenn wir die Realität Gottes ausklammern. Aber wir haben gesehen, dass Jesus durch seine Auferstehung dieser Sinnlosigkeit ein Ende gemacht hat. Jeder, der möchte, kann ein sinnvolles und erfülltes Leben mit Jesus Christus führen. Weil Jesus Christus selbst gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Amen.